RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 30. April 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt Wunderes Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Sri Unun, Dora, Sekar und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die erste Grundsteinlegung des traditionellen Marktes in Jayapura. Die Indonesian Streitkräfte TNI sind bereit, die Indonesian Geiseln zu retten. Indonesien, Malaysia verstärken die Zusammenarbeit im Fischereibereich. BKPM wirbt für die Geschäftserleichterung in Malaysia. Malaysia ist an Indonesian Fischereiprodukten interessiert. Die indonesische Botschaft in Neuseeland warb für Indonesian Kaffee. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am Samstagmorgen in Jayapura auf Papua die erste Grundsteinlegung von dem Bau des traditionellen Kulturmarktes Mama Mama Papua durchgeführt. Der Bau des Marktes dient dazu, das Wirtschaftswachstum in der Region zu unterstützen. Die indonesische Ministerin für die stadteigenen Firmen Rini Sumarno und der Handelsminister Thomas Lembong wohnten der ersten Grundsteinlegung des Marktes auch bei. Dabei wies Präsident seine Untergebenen an, in 10 Monaten den Bau dieses Marktes zu erledigen. Außerdem rief Präsident die Gemeinschaft auf, die Sauberkeit und die Ordentlichkeit des Marktes zu erhalten, damit die Käufer dafür sich interessieren, zu diesem traditionellen Markt zu kommen. Außerdem könnte der traditionelle Markt die Konkurrenzkraft gegen modernen Märkten und Einkaufszentren haben. In seiner Begrüßungsrede rief Präsident Joko Widodo die Gemeinschaft auch auf, immer nett zu sein und zu lächeln, um die Käufer anzulocken, damit der Umsatz von den Touristen steigen wird. Der Kulturmarkt Mama Mama Papua wird auf einer Fläche von 4.490 Quadratmeter in Jayapura gebaut. Der Bau wird von dem Ministerium für stadteigene Firmen koordiniert. Der Oberbefehlshaber der Indonesian Streitkräfte TNI, General Gatot Nurmantio, brachte am Freitag in Sorong auf Papua zum Ausdruck, dass er die indonesischen Soldaten vorbereitet habe, um die Indonesian Geiseln zu retten, wenn der indonesische Präsident Joko Widodo den Indonesian Streitkräften TNI die Anweisung geben würde. Nachdem die Terrorgruppe Abu Sayyaf 14 indonesische Staatsangehörigen als Geisel genommen hatte, machen einige Indonesian Soldaten auf der Insel Natuna die Vorbereitungen für die militärische Operation zur Rettung der Indonesian Geiseln. General Gatot Nurmantio sicherte, dass 14 indonesische Geiseln demnächst befreit werden können. Bis jetzt führen Indonesien und die Philippinen die diplomatische Weise durch, die Zahl der indonesischen Geiseln nimmt jetzt von 12 zu 14 zu. Da der Schlepper Henry und das Lastschiff Christie am 15. April 2016 während der Rückfahrt von Cebu den Philippinen nach Tarakan in Nordkalimantan Indonesien auch entführt werden. Diese Schiffe beförderten 10 Mannschaften aus Indonesien. 5 der Mannschaften konnten flüchten und die malaysischen Sicherheitsapparaten um die Hilfe bitten. Einer der Mannschaften wurde aber von der Terrorgruppe Abu Sayyaf geschossen. Indonesien und Malaysia werden die Zusammenarbeit im Fischereibereich verstärken. Die Zusammenarbeit umfasst die Lösungen für die Probleme der Fischer beider Länder und die gemeinsame Seepatrouille. Die Fischer fangen oft in den Seegrenzen die Fische. Dies teilte die indonesische See- und Fischereiministerin Susi Pujiastuti der Pressemit, nachdem sie am Freitag in Jakarta mit dem malaysischen Landwirtschaftsminister Datuk Sri Ahmad Saberichik sich getroffen hat. Ministerin Susi erklärte weiter, dass einige Zusammenarbeit wie der Satellit- und Radardatenaustausch durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung oder MOU gesteigert werden werde. Bei dem Treffen erörterten sie auch den Plan der gemeinsamen Seepatrouille zwischen malaysischen Behörden und der indonesischen Behörde für die Seesicherheit, Bakamla, und der Kontrollagentur für Natur- und Fischereiresourcen, KKP. Ministerin Susi gab zu, dass Malaysia sie einlade, im November 2016 in Kuala Lumpur, Malaysia, an der internationalen Konferenz über den Bioprozess und die landwirtschaftliche Technik teilzunehmen. Der Leiter der Indonesian Koordinationsbehörde für die Investition BKPM, Franky Sibarani, teilte am Freitag in Kuala Lumpur, Malaysia, bei dem Indonesisch-Malaysischen Investitionsforum 170 malaysischen Unternehmen die Information über die Geschäftserleichterungen mit. Wie berichtet von der Indonesian Nachrichtenagentur Antara, der indonesische Botschafter in Malaysia Herman Prayitno und der malaysische Handels- und Industrieminister Datuk Mustafa Mohamed wohnten diesem Forum bei. Franky zufolge sei Malaysia einer der indonesischen Hauptinvestitionspartner. Letztes Jahr war Malaysia der zweitgrößte Investor in Indonesien. In den letzten 6 Jahren, vom 2010 bis 2015, besetzten die malaysischen Investoren in dem 5. Rang mit dem Investitionswert von 7,2 Milliarden US-Dollar. Im Einzelnen teilte Franky den Anwesenden 3 Reformen zur Vereinfachung der Lizenzerteilung mit. Es umfasst One-Stop-Service bzw. die Lizenzerteilung für die Investitionen aus einer Hand. Die Investoren brauchen nur 3 Stunden, um für eine Investitionslizenz für die Genehmigung zum Bodenmieten und die Investitionsgenehmigung im Konstruktionsbereich zu sorgen. Malaysia interessiert sich dafür, indonesische Fischereiprodukte mehr zu kaufen. Dies teilte die indonesische See- und Fischereiministerin Susi Pujiastuti am Freitag in Jakarta nach dem Treffen mit dem malaysischen Landwirtschaftsminister Datuk Sri Ahmad Saberichik der Pressemit. Ministerin Susi zufolge verliere Malaysia wegen der territorialen Gewässerkonflikte mit einigen Ländern viele Fischereiprodukte. Sie sagte weiter, dass Malaysia viele Riesenzackenbarsche produziere. Deren Samen von Riesenzackenbarschen aus einigen indonesischen Regionen wie Bali und Lombok abstammen. Malaysia ist sehr aktiv, in Indonesien im Industriebereich zu investieren. Im Jahre 2015 war Malaysia der zweitgrößte Investor in Indonesien nach Singapur. Bei einer Veranstaltung Coffee Talk and Coffee Cupping, die am Donnerstag in Wellington, Neuseeland stattfand, hat die indonesische Botschaft in Wellington für den indonesischen Kaffee geworben. Bei dieser Veranstaltung wurde der indonesische Arabica Kaffee aus dem Berg Ijen in Banyuwangi, Ossiava, vorgestellt. Das war die Presseerklärung von der indonesischen Botschaft in Wellington, die am Freitag im Website des indonesischen Außenministeriums stand. Die Werbung des indonesischen Kaffees ist sehr nützlich, da Wellington eine der Städte in der Welt mit der größten Kaffeezahl in der Welt ist. Der Indonesische Botschafter in Neuseeland, Jose Tavares, sagte, dass der Kaffee-Igen die Varianten des Kaffees in den Kaffee in Wellington als Hauptstadt des Kaffees vermehre. Jose zufolge habe Indonesien Glück und Potenzial, dass sich in Indonesien verschiedene Arten von Kaffees, von Kaffee aus Aceh bis Kaffee aus Papua befinden. Es ist sehr zu hoffen, dass der indonesische Kaffee-Export nach Neuseeland durch die Werbung steigen wird. Der indonesische Kaffee-Export nach Neuseeland im Jahre 2015 erreichte durchschnittlich 60 Tonnen pro Monat. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 96%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von den nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit dem Leitartikel von der Zeitung Tempo. Tempo schrieb am Donnerstag in ihrem Leitartikel die Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Geiselnahme. Indonesien lädt die Philippinen und Malaysia ein, am 5. Mai sich zu treffen, um die Geiselnahme im philippinischen Gewässer zu erörtern. Es ist eine richtige Maßnahme. Dieses Treffen sollte sogar früher durchgeführt werden. Die Geiselnahme im philippinischen Gewässer, die von der Terrorgruppe Abu Sayyaf und ihrer Zugehörigkeit begangen wird, endet noch nicht. Malaysia muss bei diesem Treffen mitwirken, da einige der Geiseln aus Malaysia auch kommen. In einem Monat sind die indonesischen Staatsangehörigen zweimal wegen der Geiselnahme zum Opfer gefallen. Insgesamt werden 14 indonesische Staatsangehörigen bis jetzt noch Geisel genommen. Sie sind ein Teil von den Geiselnahmeopfern aus verschiedenen Ländern. Die Gruppe Abu Sayyaf behauptet, dass sie um die Unabhängigkeit kämpft. In der Tat verbreitet diese Gruppe die Terroraktionen in den Südphilippinen, einschließlich der Seegrenze mit Indonesien. Indonesien und die Philippinen müssen die Maßnahmen demnächst treffen, um die Seegrenze beider Länder zu sichern und die Geiseln zu retten. Ohne die Souveränität jeweiliges Landes zu verletzen, müssen sie gemeinsame Operationen durchführen. Für langfristige Zeit sollten Indonesien, die Philippinen und Malaysia dauerhaftere Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich entwerfen. Wenn sie den Zusammenarbeitsvertrag im Einzelnen entwerfen könnten, wird jedes Land wissen, was es tun müsse, wenn die Krise entsteht. Man kann damit die Geiselnahme schnell beenden. Wir kommen jetzt zu dem Leitartikel der Zeitung Republika. Am Freitag, 29. April, schrieb die Zeitung Republika in ihrem Leitartikel wie folgt. Die indonesische Regierung hat 12 Wirtschaftspakete herausgegeben. Am Donnerstag Nachmittag, 29. April, gab Präsident Joko Widodo das 12. Wirtschaftspaket bekannt. 3 andere frühere Wirtschaftspakete wurden vom Koordinationsminister für Wirtschaft, Darmin Nasution, bekannt gemacht. Vor der Presse erklärte Präsident Joko Widodo, dass das 12. Wirtschaftspaket zur Steigerung der Geschäftserleichterung in Indonesien beitrage. Dazu wird die indonesische Regierung einige Regeln über die Erteilung von Genehmigungen abschaffen, das Verfahren vereinfachen, die Kosten senken und die Zeit verkürzen, die man braucht für den Kreditantrag, die Genehmigungen, den Stromzuschussantrag und so weiter zu sorgen. Die kleinen und mittelständischen Unternehmer werden damit kleine Schwierigkeiten mehr haben, wenn sie ihr Geschäft entwickeln möchten. Das Endziel ist, das indonesische Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Soweit Presseschau.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörer und Hörerinnen, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Am 30. April 1789 begann George Washington seinen Posten als erster amerikanischer Präsident. Ist von 1789 bis 1797 als amerikanischer Präsident tätig. Im Alter von 11 Jahren starb sein Vater. War im Alter von 21 Jahren schon als Soldat tätig. Wurde später als Oberstleutnant vom Gouverneur des Bundeslandes Virginia ernannt. George Washington heiratete im Jahre 1759 Martha Dandridge Custis Washington. Später war als Abgeordnete Virginias tätig, bis die amerikanische Revolution brach. Als George Washington 33 Jahre alt war, unterstützte den Kampf des Volkes Virginias gegen die britischen Bürger, die ihrer Meinung nach ein ungerechtes Gesetz erließen. Leitete die Soldaten Virginias. Am 30. April 1930 überreichte die niederländische Königin Juliana der Tochter Beatrix ihren Thron. Juliana heiratete am 7. Januar 1937 Bernhard zur Liebe Bisterfeld, den deutschen Adeliger. Sie hat vier Kinder, Beatrix, Irene, Margret und Maritzke. Königin Juliana nahm auf den Thron, um ihre Mutter Wilhelmina von 1947 bis 1948 zu ersetzen. Am 27. Dezember 1949 überreichte Juliana beim Treffen im Dam Palace in Amsterdam dem Leiter der Indonesischen Delegation M. Hatta die niederländische Souveränität. Im Jahre 1972 besuchte Königin Juliana Indonesien. Obwohl sich Juliana im Jahre 1980 von der Politik zurückzog, ist sie bis 1995 aktiv im Sozialbereich. Am 30. April 1777 wurde der deutsche Mathematiker Carl Friedrich Gauss geboren. Die Hauptaufmerksamkeit von Gauss ist Nummer. Schrieb ein modernes Buch über Nummertheorie. Dieses Buch ist sein erstes modernes Buch. Im Jahre 1807 wurde Gauss als Professor und Direktor eines Observatoriums in Göttingen ernannt. Im Jahre 1821 wurde Gauss als Leiter der Trigonometrieforschung in Hannover gewählt. In jener Zeit konnte Gauss Heliograph mit Spiegel und Licht schaffen. Entdeckte ebenfalls die magnetische Induktionstheorie, sodass die Einheit dieser magnetischen Induktion Gauss genannt wird. Carl Gauss zählt zu einem der drittgrößten Weltmathematiker neben Archimedes und Newton. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Simulation, unser Im Blickpunkt behandelt heute das Thema 12 staatseigene Betriebe arbeiten zusammen, das Tourismusprogramm von Spirit Joglo Semarang zu entwickeln. Gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, die indonesische Ministerin für staatseigene Betriebe Rini Sumarno weihte am Mittwoch, den 27. April 2016, im Komplex des Prambanan Tempels im Percik Sleman in Yogyakarta das Tourismusprogramm von Spirit Joglo Semarang ein. Joglo Semarang ist die Abkürzung des Namens der Gebiete von Yogyakarta, Solo und Semarang. Spirit Joglo Semar ist das Programm der Zentralregierung, um den Tourismus in den Gebieten zu entwickeln. Die Regierung setzt sich zum Ziel, durch das Programm 2 Millionen ausländische Touristen und 11 Millionen lokale Touristen zum Besuch in den Gebieten im Jahr 2019 anzuziehen. Um das Ziel zu erreichen, arbeiten die 12 staateigenen Betriebe zusammen, um das Tourismusprogramm von Spirit Joglo Semar zu unterstützen. Die staateigenen Betriebe sind unter anderem PT Pelindo für Seetransport, PT Angkasa Pura für Lufttransport, PT Kereta Api Indonesia KAI für Eisenbahn, PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan und Ratu Boko für Tempel Management. Die Betriebe haben den Kooperationsvertrag für Tourismuswerbung, Entwicklung des Touristenziels und die Integration zwischen den Transportmitteln in den Gebieten Yogyakarta, Solo und Semarang unterzeichnet. In ihrer Rede sagte die Ministerin Rini Sumarmo, etwa 250.000 Touristen besuchen jedes Jahr die Gebiete. Sie erklärte einige Pläne, die von den staateigenen Betrieben vorbereitet werden, um die Erhöhung des Touristenbesuches zu unterstützen. Dazu wird der neue Flughafen in Kulon Progo, Yogyakarta gebaut und der Hafen Tanjung Emas in Semarang Central Java als Eingang der Touristen mit dem Reiseschiff ausgebaut. Geplant ist, dass die Eisenbahngleise, die den Flughafen Adi Sumarmo in Solo mit der Eisenbahnroute nach Yogyakarta verbindet, gebaut wird. Die Gebiete von Yogyakarta, Solo und Semarang sind als 3-3-X-Wirtschaftsgebiet berühmt. Die Gebiete besitzen viele Touristenziele wie den Borobudur Tempel, den Palas von Yogyakarta und Solo, den Prambanan Tempel und den Ratu Boko Tempel. Darüber hinaus haben diese Gebiete eine schöne Landschaft und viele Vulkane wie Merapi, Sindoro, Sumbing, Prau und Ungaran. Die Gebiete haben viele Sehenswürdigkeiten. Die alte Stadt, Lawang Sewu, Situs Perkeretaapian und Perkebunan. Der Tourismusaufbau von Joglo Semar ist ein Teil des Aufbaus von 10 Haupttouristenzielen, die von der Regierung festgelegt wird. Die 10 Haupttouristenziele sind unter anderem der Toba See, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, der Borobudur Tempel, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, und Morotai. Liebe Zuhörer, soweit der Imblickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Reiseziele, die Küche, Kunst und Kultur Indonesien berichten. Bei dieser Gelegenheit werden wir Ihnen den Getränk Adon-Adon Coro vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unser Programm über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, Jepara ist ein Bezirk in der Provinz Central Java mit der Hauptstadt Jepara. Jedes Gebiet in Indonesien hat ein typisches Getränk, das normalerweise in der Regenzeit oder am Abend serviert wird, wie zum Beispiel Bandrek, Bajigur, Udang Jahe und Udang Uwu. In Jepara gibt es ein Getränk, das normalerweise in der Regenzeit eingenommen wird,
namely Adon-Adon Coro. Der Namen dieses Getränks ist ein Chigarti, weil Coro in der javanischen Sprache Kakerlake bedeutet. Die Kakerlake ist ein ekelregendes Tier. Aber die Stoffe dieses Getränkes verwenden keine Kakerlaken. Liebe Zuhörer, die Stoffe des Getränkes Adon-Adon Coro sind Ingwer, Brauner Zucker, Kokosmilch, gebratene Kokos, Wasser, Pandanusblättern und Gewürze wie Pfeffer, Zimt und Nelken. Der Geschmack des Getränkes Adon-Adon Coro ist süß und nicht zu scharf, obwohl es viele Gewürze enthält. Seine Textur ist etwas dick, sodass es einen vollen Magen macht. Weil es aus vielen Gewürzen besteht, nennen viele Leute dieses Getränk Jamu, eine traditionelle Medizin in Indonesien. Adon-Adon Coro wird geglaubt, die Wirksamkeit zu haben, den Körper aufzuwärmen und ihn auch zu erfrischen. Deshalb ist das Getränk für kranke Leute geeignet. Nicht schwer, dieses Getränk herzustellen. Zuerst kochen Sie den Ingwer, braunen Zucker, Kokosmilch und Kokostücke, dann mischen Sie die Gewürze. Dieses Getränk zu servieren, geben Sie einen Esslöffel von Gewürzen in eine Schüssel ein. Dann werden diese mit dem Ingwer Wasser übergossen. Liebe Zuhörer, Sie können das Getränk Adon-Adon Coro nördlich des Stadtplatzes von Jepara bekommen. Auf dem Platz sehen Sie die üblichen Zelte, die von der Regierung für kulinarische Attraktionen Jeparas zur Verfügung gestellt sind. Unter den Zelten finden Sie die Karren, auf denen Adon-Adon Coro steht. Der Preis einer Schüssel beträgt etwa 5.000 Rupiah. Normalerweise wird Adon-Adon Coro mit gebratene Maniok genossen. Jeden Tag etwa gegen 4 Uhr Nachmittag können Sie einen Verkäufer von Adon-Adon Coro auf dem Stadtplatz von Jepara finden. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Mundur Bares Indonesia. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Nun informieren Sie über Lokalmedia und der Suche nach Orten der Blutspender. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf Livestream oder im Handy über RRI World Service bei Android hören. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Gesellschaft auf der Java-Insel und auch in den Gebieten außer der Java-Insel veranstaltet viele Programme zur Blutspende. Die Programme dienen dazu, dem Indonesian Roten Kreuz PMI als Organisation zur Blutversorgung in Indonesien zu helfen, den Bedarf der Gesellschaft an Blut zu decken. Eine Herausforderung gibt es für Blutspender, wenn der Wunsch zur Blutspende plötzlich kommt. Es ist nicht einfach, über den Ort, wo gerade eine Blutspendeaktion durchgeführt wird, zu erfahren. Um diese Herausforderung zu bewältigen, kann die Anwendung der Internetseite des Mobile Phones namens Lokamedia den Blutspendern helfen, den Ort der Blutspendeaktion zu finden. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Internetseitenanwendung kann es einfacher werden, sein Blut zu spenden. Das liegt daran, dass Lokamedia einen Suchdienst auf örtlicher Basis mit dem Indonesian Roten Kreuz (VMI) entwickelt hat, um die Information über den Ort der Blutspendeaktion bereitzustellen. Diese Kooperation ist eine Unterstützung für die PMI-Aktivitäten als humanitäre Organisation. Lokamedia stellt die Internetseite oder Website für die Benutzer von Lokamedia Mobile App in ganz Indonesien bereit. Die Benutzer geben nur ein Schlüsselwort in der Applikation ein und dann bekommen sie eine Notifikation, wenn sie in der Nähe der Blutspenderorte der PMI sind. Diese App wird es der Gesellschaft erleichtern, die Information über den Blutspendeort in den jeweiligen Ländern zu bekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Lokamedia ist vorhanden in Form der Mobile-Applikation für Android und iOS. Darüber hinaus kann man auch Lokamedia über die Website von www.lokamedia.com verwenden. Für das Indonesische Roten Kreuz PMI hat Lokamedia eine wichtige Bedeutung, um seine Bedienung zur Blutbereitstellung sicher und mit guter Qualität in ganz Indonesien zu erweitern. Die Sprecherin und die Leiterin des Informationsamtes des PMI Quartiers, Aulia Ariani, sagte dazu, jährlich setzt sich PMI das Ziel, etwa 4,5 Millionen Blutbeutel nach dem nationalen Blutbedarf und zwar 2% von der Bevölkerung für jeden Tag zu bekommen. Dies entspreche dem Standard der UN-Gesundheitsorganisation WHO. Das war dies und das.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer des Stimmenations RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.vi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Dieses Mal stellen wir Ihnen die Dame-Musikgruppe Blink vor. Die Gruppe Blink wurde am 23. Juli 2011 gegründet. Anfang bestand diese Gruppe von 5 Personen. Jetzt besteht diese Gruppe 4 Personen, Fabi, Sylvia, Priscilla und Ivy. Die Musikrichtung dieser Gruppe ist Pop und Jazz. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Bahagia Setengah Mati oder Glücklich bis tot halb. Gute Unterhaltung.
Here
Liebe Zuhörer, das Lied Bagia Setengah Mati oder Glücklich bis tot halb wurde am 27. April 2015 veröffentlicht. Dieses Lied ist eine Kollaboration von Bembi Nur. Die Lieder von Blin erzählen über Liebesjungen. In dem Lied Bagia Setengah Mati oder Glücklich bis tot halb erzählt über jemand, der darin sich verlieben. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Bling mit dem Titel Percayalah oder Glaub mir bitte. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, das Lied Percayalah oder Glaub mir bitte ist eine Single aus dem zweiten Album von Blink. Dieses Album hat den Titel Heartbeat, das am 15. Januar 2016 veröffentlicht wurde. In diesem Album gibt es 10 Lieder. Die 4 Lieder von 10 Lieder werden von jeden Personen dieser Gruppe gesungen. Die Gruppe Bling hat Musik eine Mischung von verschiedenen Musikarten, Rock und Blues, Pop und Ballade Pop. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Lieder von Bling mit dem Titel Goodbye Kasih oder Auf Wiedersehen, meine Liebe und Tanpa Kamu oder Ohne dich. Auf Wiederhören.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Kamu tahu ada rasa hatimu lalu katakan saja.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.